RBR 5 Neugier genügt. Mit Elif Schenel.
Wir sind in der Redezeit. Als Rahman Jamal im Jahr 1975 mit seiner Familie nach Deutschland kommt, da ist er gerade mal 10 Jahre alt. Und er hat in 3 Ländern gelebt, in Myanmar, Bangladesch und Pakistan. Und er beherrscht schon 3 Sprachen. Deutsch wird die 4. Sprache, die er lernt in diesem Alter von 10 Jahren. Und das Zuhause seiner Familie wird Paderborn. Und viele Jahre später gehört Rahman Jamal zu den führenden Köpfen der deutschen Hightech-Industrie und blickt zurück auf eine sehr erfolgreiche Karriere in Führungspositionen und als innovativer Vordenker. Und bisher hat er Fachbücher veröffentlicht, die auch immer sehr auffällig waren unter seinen Kollegen, den Ingenieurinnen und Ingenieuren, weil dort immer auch viel Literatur und Philosophie zu finden war, was bei den Ingenieuren, so habe ich es jetzt gelernt, nicht immer selbstverständlich ist. Nach diesen Fachbüchern hat er jetzt eine Autobiografie geschrieben und darin geht es aber nicht wieder nur um ihn, sondern es ist ein Plädoyer, sagt er, für ein gutes Miteinander. Der Mann ohne Muttersprache heißt das Buch. Guten Morgen, Rahman Jamal, nach Bielefeld.
Hallo, guten Morgen.
Sie sagen, dass der Titel Ihres Buches haben Sie ausgewählt, Der Mann ohne Muttersprache. Ich habe schon eingangs gesagt, mit 10 Jahren haben Sie schon 4 Sprachen beherrscht. Inzwischen habe ich gelesen, sprechen Sie 7 Sprachen. Warum hat der Mann, der 7 Sprachen spricht, keine Muttersprache?
Also ich würde sagen, ich kann keine Sprache so richtig aus dem Bauch. Ich bin mit vielen Sprachen in Berührung gekommen, recht früh. Also Burmesisch in Myanmar, Bengali in Bangladesch, Urdu in Pakistan, dann natürlich Deutsch, Englisch, Latein hier in Deutschland. Und nebenbei habe ich mich auch mit Arabisch und ein bisschen Persisch beschäftigt. Und ich muss wirklich aufpassen, wenn ich spreche, ich muss wirklich auf die Syntax aufpassen und auf die Grammatik und spreche das wirklich nicht aus dem Bauch.
Also auch die Sprache Ihrer Eltern ist nicht Ihre Muttersprache?
Also ich war eigentlich nie lang genug in den ersten 10 Jahren in einem Land, wo ich die Sprache einfach beherrschen konnte. Am liebsten würde ich in all diesen Sprachen gleichzeitig sprechen, je nachdem, was passend ist. Und das wäre dann meine Muttersprache.
Und eine Herausforderung für Ihr Gegenüber.
Genau. Und ich muss mich künstlich beherrschen. Ich muss die anderen Sprachen zurückhalten, damit eine Kommunikation zustande kommt.
Gibt es denn eine Sprache, von der Sie sagen würden, da fühlen Sie sich zu Hause drin?
Mittlerweile natürlich Deutsch und Englisch, ne, weil ich hier lang genug in Deutschland bin. Aber trotzdem gibt es sehr, sehr viele Situationen, wo ich andere Wörter benutzen möchte, andere Metapher, andere Symbole reinschieben möchte. Aber das geht nicht. Aber auf Deutsch und Englisch fühle ich mich wirklich zu Hause, ja.
Wir lernen Sie, Rahman Jamal, gleich kennen als einen Mann mit einer ganz spannenden Biografie, aber auch als mit einem spannenden Beruf und mit einer spannenden Perspektive auf diesen Beruf als Ingenieur, weil Sie diesen Link nicht nur auf diesen Ingenieursberuf haben, sondern eben auch immer auf die Geisteswissenschaften auch blicken, auf die Literatur blicken. Und das hat für mich, als ich das gelesen habe, auch immer eine Verknüpfung, als wenn Sie auch als Ingenieur eine Art Übersetzer sind. Dahin wollen wir heute auf jeden Fall auch sprechen. Aber bleiben wir noch kurz in diesem Moment, als Sie nach Deutschland gekommen sind. Was war für Sie damals diese größte Herausforderung? 3 Länder haben Sie schon in diesen jungen Jahren kennenlernen müssen. Was war für Sie damals das Schwierigste oder die größte Herausforderung?
Ich war jetzt in einem 4. Land. Mit 10 Jahren kriegt man ja wesentlich mehr mit. Und mir kam also nichts bekannt vor. Die Menschen sahen ganz anders aus. Beispielsweise die Hautfarbe, die hatte ich so noch nie gesehen. Und meine Großmutter hat uns mal beigebracht, dass Geister halt blass sind. Und auf einmal waren wir als Kinder mit Geistern umgeben. Ich konnte die Wehen der Menschen sehen, weil die Haut so transparent war. Das war völlig neu. Und dann, dass es so still war hier. Also ich war gewohnt, in den Entwicklungsländern ein Lärm um mich zu haben. Das war auf einmal nicht mehr da. Ne? Alles war kristallklar und ruhig, still. Die Landschaft war sehr ungewohnt. Tiere, die ich so nicht gekannt habe, beispielsweise schwarz-weiße Wesen, die ja einfach träge saßen, das waren Kühe. Die Kühe, die ich kannte, waren beige und knochig, konnten sich kaum bewegen und all diese Dinge. Und plötzlich hörte ich Kirchenglocken, hatte ich noch nie in meinem Leben gehört. Ich dachte, ich wäre auf einem fremden Planet.
Das muss wahrscheinlich wirklich wie so eine Wahrnehmungsflut dann plötzlich für Sie gewesen sein.
Absolut, absolut. Und es war jeden Tag war es so, also allein die Zugfahrt von Frankfurt nach Ostwestfalen auf dem Weg, so starte ich auch in dem Buch, war so viel, so neu, so ungewohnt, dass es, wenn ich jetzt drüber spreche, sehe ich das vor mir. Also die Landschaft, die vorbeirauscht und Häuser mit Zwiebeldächern, ja, und so weiter und so fort. Ein Informationsoverflow, würde ich sagen.
Ist das etwas, wenn Sie jetzt gerade, wir kommen nicht drum herum, über auch die Aktualität auch wahrzunehmen, der Krieg in der Ukraine, viele Frauen und Kinder gerade, die auch auf der Flucht sind, wenn Sie die gerade sehen, erscheinen dann auch dann plötzlich auch mehr Bilder in Ihrem Kopf von Ihrem eigenen Ankommen?
Absolut, absolut. Ich kann, also der an dem Abend oder in der Nacht von 23. auf 24. Februar konnte ich aus irgendwelchen Gründen nicht schlafen. Ich bin relativ früh aufgewacht, 4 Uhr morgens, und dann habe ich gesehen, dass der Krieg losging. Und auf einmal war ich in meiner Kindheit wieder zurückkatapultiert. Und zwar der Krieg 1971 in Bangladesch zwischen Ostpakistan und Westpakistan, wo Bangladesch halt unabhängig wurde. Und diesen Krieg habe ich in meiner Kindheit als 6-Jährige erlebt. Und all diese Erinnerungen kamen auf einmal hoch. All die all die Explosionen, Sirenen, Menschengeräusche. Und der Krieg, die Kriegführung war ja ganz anders damals. Und all diese Dinge, die kamen auf einmal hoch. Und ich war so niedergeschmettert an dem Morgen und habe mich noch nicht davon erholt.
Was würden Sie sagen, was hat Ihnen damals geholfen, um hier anzukommen? Auch mit diesen Erfahrungen, die jetzt ja auch viele andere mitbringen. Was war in der ersten Zeit für Sie ein richtiger Anker?
Also mein Startkapital waren meine Eltern. Also sie waren, also ich habe die tollsten Eltern, die man sich vorstellen kann. Und das war das Fundament. Sie wollten einfach, dass wir eine gute Bildung bekommen. Sie wollten einfach, dass wir gute Menschen werden. Und haben alles gegeben, ja, ihren Beruf aufgegeben, damit wir einfach zur Schule gehen konnten. Und Bildung war für mich ein Privileg, und das war sozusagen meine Motivation, wo ich immer in einem Flow-Zustand war.
Also die Unterstützung und das Festhalten am Weitermachen auch.
Genau, genau. Also aufgeben war keine Option.
Und das ist tatsächlich so auch Ihr Lebensmotto, auch diese Stärke darauf aufgeben, ist keine Option. Wenn man Ihre Biografie liest, Rahman Jamal, Sie haben in Paderborn dann Ihr Abitur gemacht, Elektrotechnik studiert und sind dann als Ingenieur nach München gegangen und haben dort 30 Jahre lang gearbeitet bei einem Unternehmen für Messtechnik in Führungspositionen und sind jetzt wieder zurück nach Paderborn. Was war der Grund, diesen großen Schlenker zu machen über München wieder zurück nach Paderborn?
Ja, es ist ganz einfach. Ich wollte einfach in der Nähe von meinen Eltern wieder sein. Sie sind jetzt in einem Alter, wo ich einfach in der Nähe sein möchte, und die Entfernung München-Paderborn war zu groß. Und außerdem wollte ich der Stadt Paderborn wieder was zurückgeben, denn als ich mit 10 Jahren nach Deutschland kam, konnte ich kein Wort Deutsch. Ich war auf der Hauptschule, musste also wirklich mich durchmogeln und versuchen, irgendwie das Ganze hinzubekommen. Und dann der Wechsel aufs Gymnasium war genauso schwierig. Mein Vertrauenslehrer sagte mir ins Gesicht, Sie werden es richtig schwer haben. Das schafft man in der Regel nicht. So. Und das war eine weitere Motivation für mich, das einfach hinzukriegen. Ich war dann auf dem Pelizius-Gymnasium in Paderborn, was früher ein Mädchengymnasium war. Und naturwissenschaftliche Fächer kamen fast nie vor, beziehungsweise das Interesse war wenig. Und ich habe dann Elektrotechnik studiert. Das heißt, es fing wieder von vorne an bei mir. Und das war für mich der Normalzustand, immer wieder von vorne anzufangen und neue Dinge anzueignen. Und ich habe das wirklich gerne gemacht. Ich habe mich wirklich für diese Dinge interessiert.
Sie haben gerade auch schon Paderborn nochmal erlebt, also trotz den Widrigkeiten und diesen Schwierigkeiten anzukommen und die Sprache zu beherrschen, den Perspektiven, die man so einem Kind wie Ihnen dann gibt, was ja offensichtlich ein großer Irrtum war oder eine Fehleinschätzung, was man ja auch heutzutage erkennen kann. Und diese Erfahrung, die Sie gerade schildern, teilen ja ganz viele Kinder mit einer Einwanderungsgeschichte auch heutzutage. Gleichzeitig haben Sie auch durchblicken lassen, Paderborn sehr. Was ist das, was Sie an Paderborn so schätzen, warum Sie diese Stadt so mögen?
Ja, ganz einfach. Also während meiner Schulzeit, wo ich auf der Hauptschule war, war ich in der Woche in drei unterschiedlichen Vereinen. Ich habe also mitgeholfen, die Paderborner Sternwarte damals aufzubauen mit meinem Physiklehrer, also Hauptschulphysiklehrer. Dann war ich bei der Jugendfeuerwehr. Das war eine ganz andere Gruppe von Freunden. Und dann war ich während der Woche auch im Handballverein. Und all diese Erinnerungen, Freunde, die ich in Paderborn habe, ja, das ist meine Heimat, wenn man so will. Und München war für mich immer eine Zwischenstation. Und ich wollte sowieso zurückkehren. Es hat einfach etwas länger gedauert, aber jetzt bin ich wieder zurück.
Und Sie, das fühlt sich für Sie an, und so wie Sie das schildern, als wenn Sie quasi da wieder angekommen sind, wo Sie tatsächlich auch hingehen wollten. Und Sie kommen nicht mit leeren Händen. Sie haben diese Biografie geschrieben, Der Mann ohne Muttersprache. Und haben Sie das dort den Menschen, die Sie da unterstützt haben, Ihre Lehrer zum Beispiel, auch schon gezeigt? Haben Sie mit denen darüber gesprochen?
Ja, also meine Lehrer haben mich kontaktiert. Die haben das in der Zeitung gelesen. Ich war zusammen mit meinem Leistungskurs Englischlehrer, meinen Lateinlehrer. Der hat einige Anmerkungen dann im Buch gemacht und wollte sich mit mir zusammensetzen und hat sehr respektvoll gefragt, wollen wir das mal kurz mal durchgehen? Und dann habe ich gesagt,
ja, Aufsatz, den Sie für
absolut. Und ich habe gedacht, endlich kann ich jetzt auf Augenhöhe über die deutsche Grammatik mit meinem Lateinlehrer mal unterhalten.
Wollte er inhaltlich mit Ihnen diskutieren oder über grammatikalische Fehler, die dem Lektorat durchgegangen sind?
Es waren so Dinge wie, also ich habe ein Beispiel von einem Freund von mir, der in Koma lag und der erwachte vom Koma. Dann sagt er, wieso haben Sie erwacht geschrieben? Das klingt so biblisch. Dann habe ich gesagt, ja, der Karl, das war ein spiritueller Mensch und deshalb habe ich erwacht geschrieben. Dann sagt er, ah, da haben sich Gedanken drüber gemacht. Dann ist es in Ordnung.
Wie bedeutungsvoll ist das für Sie, dass diesen Kontakt zu haben und wie Sie gesagt haben, auf Augenhöhe sich dann nochmal zu begegnen?
Also es war grandios. Also ich war so begeistert, dass ich mit meinen Lehrern nochmal, der Englischlehrer hatte mir die Weltliteratur beigebracht oder näher gebracht, mit denen mal über Literatur zu unterhalten. Er kommt auch im Buch vor, in einer Anekdote, und Lateinlehrer, der war unser Papst, Grammatikpapst, und ich wollte einfach mit ihm mal unterhalten. Jetzt konnte ich endlich mal die ganzen Regeln mit ihm ausdiskutieren und auch Nein sagen, wenn ich nicht damit einverstanden war. Und das war für mich persönlich eine wichtige Erfahrung.
Und da merkt man auch gerade ihre Liebe zur Literatur, zur Sprache, zu vielen Sprachen. Es ist ja auch klar, wenn man viele Sprachen kennenlernen durfte, sprechen darf, dann hat man, glaube ich, automatisch auch einen besonderen Bezug oder eine Wahrnehmung für Worte, für Sprache. Sie haben vor Ihrer Biografie haben Sie viele technische Bücher geschrieben, und darin, habe ich gelesen, gab es auch immer wieder Zitate von Philosophen oder aus der Weltliteratur. Warum haben Sie das genau dort auch wieder untergebracht, obwohl es ja eigentlich Bücher waren über den Ingenieursberuf?
Ja, also ich bin ja, ich musste mich ja integrieren in Deutschland, und ich hatte immer den Eindruck, die Ingenieure brauchen auch eine Integrationshilfe und eine Entwicklungshilfe, weil wenn wir die ganzen Probleme der Menschheit lösen möchten, ja, ob es die Nachhaltigkeit, Klimawandel oder Umwelt ist, die Ingenieure müssen auf Augenhöhe mit Geisteswissenschaftler und anderen Disziplinen auseinandersetzen. Und das tun sie in der Regel nicht, weil wir nicht so geschult werden. Und mir war es wichtig, sie einfach in diese Richtung zu öffnen. Und ich habe versucht, am Anfang, bei den Kapitelanfängen der technischen Bücher einfach mit einem Zitat aus der Weltliteratur, meistens von Literaten, die sowohl Technik als auch Dichtung betrieben haben. Robert Musil beispielsweise, ein Klassiker, der Ingenieur war, aber auch Schriftsteller, oder Ludwig Wittgenstein, der Ingenieur war, aber auch ein Sprachphilosoph. Und ich wollte einfach zeigen, diese Gebiete liegen nicht im Widerspruch, sondern im Gegenteil, die Gebiete sind sehr komplementär. Und so habe ich Ingenieure einfach gezwungen, durch diese Zitate am Anfang des Kapitels, weil ich weiß, dass die Ingenieure so spießig sind, dass sie die Zitate lesen werden. Auch wenn sie fluchen werden hinterher, was sie gelesen haben, werden sie sich das mal anschauen. Und
Aber ich mag diese Vorstellung. Also ich sehe das gerade sehr lebhaft vor meinem Auge. Und zugleich frage, erklären Sie noch mal, warum es denn wichtig ist aus Ihrer Sicht, warum ein, jetzt komme ich mit meinen Bildern in meinem Kopf, warum Ingenieure, die sich mit Schaltkreisen beschäftigen, auch etwas von oder einen Einblick in die Literatur nehmen sollten?
Ja, also es ist wichtig, dass Sie einfach ein Verständnis für Fächer haben oder Gebiete haben, wie Ethik oder auch Dichtung oder auch Mystik, die einfach uns helfen werden, die größere Probleme besser zu lösen. Weil die Zusammenarbeit und spätestens nach Covid ist uns klar, die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen ja, hochwissenschaftlich orientierten Menschen und Geisteswissenschaftler einfach unabdingbar ist.
Und haben Sie da so ein Beispiel, wo Sie vielleicht auch erlebt haben, wie sinnvoll das ist?
Ja, beispielsweise, also wir werden als Ingenieure geschult, Dinge zu entwickeln, die schnell sind, die prozessoroptimiert sind, aber nicht in Richtung Nachhaltigkeit, nicht in Richtung, bringt es der Menschheit überhaupt was oder bringt es nur jetzt Profit für die Firma? Ja, so werden wir nicht geschult. Und wenn man Verantwortung übernimmt und über die Auswirkungen seiner Erfindung auch darüber nachdenkt, bevor man das auf die Welt setzt, dann kann man wirklich dafür sorgen, dass wir mit der Technik achtsamer umgehen. Die ganze Thematik KI, künstliche Intelligenz, kann in beide Richtungen gehen, in eine sehr destruktive als auch in eine sehr konstruktive Richtung. Und die Entwickler sind letztendlich Techniker, Ingenieure, Informatiker. Und die müssen von vornherein mit einem Mindset an die Sache rangehen, dass es der Menschheit was bringt, anstatt dass die Menschheit sich damit überflüssig macht.
Wie reagieren denn Ihre Kolleginnen und Kollegen aus den Ingenieurssparten in Ihrem direkten Umfeld, wenn Sie mit dieser Idee an Sie herantreten?
Es gibt viele Ausnahmeerscheinungen, die das absolut begrüßen. Es wird immer mehr. Ich habe das ja 30 Jahre lang wirklich Moment to Moment praktiziert, ja, Schritt für Schritt. Und die Akzeptanz kam mit der Zeit und erst recht, wenn das jetzt ein Ingenieur das macht, ne? Weil von einem Gleichgesinnten übernimmt man das ja eher als jetzt, wenn ein anderer Fingerpointing macht. Und ich sehe schon die Erfolge oder die Fortschritte. Ich kriege beispielsweise jetzt Zuschriften, Leserbriefe, die den Codenamen Musilisierung der Ingenieure habe ich im Buch mal erwähnt. Das war so ein Codename für die Öffnung der Ingenieure in Richtung Geisteswissenschaften. Jetzt schicken sie mir E-Mails und Leserbriefe, wo drin steht, ja, ich habe den Mann ohne Eigenschaften Musil gekauft. Genau, also das sind die Erfolge, ja. Also das sind kleinere Schritte, aber die haben eine große Wirkung langfristig.
Genau, also Ihr Buchtitel Mann ohne Muttersprache ist natürlich eine Anspielung auf den Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil. Und gleichzeitig, auch das finde ich auch nochmal eine ganz schöne Anekdote aus dem Buch, dass Sie haben angefangen in der Firma in München, in der Sie lange Jahre gearbeitet haben, auch die Musilisierung, wie Sie es nennen, voranzutreiben auf eine interessante Art und Weise. Man konnte dem gar nicht entgehen, wenn man zum Beispiel einen Raum gebucht hat für eine Arbeitsbesprechung.
Ich habe also bewusst Musil, Wittgenstein, Max Frisch, Karl Friedrich von Weizsäcker, ja, also nicht sein Bruder, sondern der Physiker und Philosoph, gewählt und es war so toll.
Sie haben diese Räume so benannt.
Genau. Ich habe also auch eine Biografie dahin gehängt, weil der erste Einwand kam schon gleich in der Woche drauf. Wer ist denn dieser Müsli? Und dann habe ich eine Biografie dahin gehängt. Aber es war so toll, am Tag 5 Einladungen zu bekommen. Wir treffen uns im Raum Ludwig Wittgenstein. Erfolg. Yay. Und die Namen waren selbstverständlich dann für die Kollegen. Und wenn sie dann irgendwas in der Zeitung gelesen haben über Max Frisch oder Wittgenstein, dann haben sie schon drüber geredet. Und das war schon ein kleiner Erfolg für mich, ne?
Was war der Moment eigentlich, der das ausgelöst hat für Sie, dass Sie gesagt haben, ich studiere dieses Fach und ich gehe als Ingenieur in den Beruf und gleichzeitig brauche ich aber die Literatur für mich. Was war für Sie so der ausschlaggebende Punkt, das beides so für sich zu verknüpfen und dann auch nach außen zu tragen?
Ja, also es ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich bin relativ früh vom Elternhaus, von meiner Mutter und meinem Großvater in die Meditation sozusagen eingeführt worden. Wobei der Begriff Meditation, da gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Das lassen wir erstmal, aber durch diese Techniken sah ich die Welt einfach etwas anders. Also eine Welt, die nicht in Sprache, in Logik aufgeteilt war, sondern eine Welt, die eher ganzheitlich war. Und das war für mich wichtig, die andere, die rationale Welt mit dieser ganzheitlichen Welt in Einklang zu bringen. Und wie weit die auch komplementär sind oder wie weit sind das zwei ganz unterschiedliche Dinge. Und das war für mich persönlich sehr wichtig und deshalb habe ich diese beiden Wege oder so weit für mich mal versucht näher zu bringen oder ineinander übergehen zu lassen. Und daher war das für mich vom Anfang an die zwei Seiten einer Medaille, die ich für mich versucht habe, im Einklang zu bringen. Und das habe ich dann mit der Zeit ausgeweitet und versucht, ja, meine Begeisterung dafür auch anderen zu übermitteln.
Also eine Perspektiverweiterung, eine Blickerweiterung, die Sie selber erfahren haben, haben weitergegeben. Und das passt auch, glaube ich, auch vielleicht ganz gut zu dem Engagement. Also Sie sind nicht nur jemand, der die Sprache der Ingenieurwissenschaften spricht, der Literatur, aber auch eben viele andere Sprachen, sondern Sie sind auch jemand, der vermittelt. Sie engagierten sich auch bisher in der Flüchtlingshilfe. Was ist da Ihr Ziel? Was können Sie da vermitteln?
Ich bin hier als Flüchtling nach Deutschland gekommen und ich habe mit Flüchtlingskindern sehr viel Zeit verbracht, denn ich war ja ein Gleichgesinnter und habe einfach mal versucht, die zu unterrichten und zwar in allen Richtungen. Probleme in der Schule, Probleme mit der Religion beispielsweise, Beschimpfungen manchmal und habe versucht, all diese Sachen mir anzuhören und vielleicht Hilfen zu geben. Das war also der Unterricht, wenn man so will. Und das habe ich sehr, sehr lange mal praktiziert. Es waren also afghanische Flüchtlingskinder, die ich über 6 Jahre jedes Wochenende unterrichtet habe. Und der Unterricht bestand einfach darin, dass wir einfach miteinander unterhalten haben über all diese Themen. Und ich konnte aus meiner Erfahrung vieles weitergeben. Und für die war das annehmbar bzw. glaubwürdig, weil ich habe das ja selber das Ganze durchlebt oder erlebt.
Würden Sie sagen, dass heute Ankommen in Deutschland 2022 einfacher ist, als es 1975 gewesen ist?
Ich denke schon, denn damals, als wir nach Deutschland kamen, also beispielsweise das Fach Deutsch, ich konnte ja in der 6. Klasse, wo ich anfing, nicht benotet werden, weil es reichte ja nicht mal für eine 6, ne, weil ich jedes Wort falsch geschrieben hatte, beispielsweise. Und wir hatten einen Abiturienten, der ja auf uns aufmerksam wurde und hat uns Nachhilfe gegeben. Und er brachte dann die kompliziertesten Bücher aus der Uni-Bibliothek und hat versucht, uns die deutsche Grammatik beizubringen. Und das war einfach unmöglich. Und das hat er auch gemerkt und hat versucht, die Dinge zu vereinfachen. Und das hat ihn nicht losgelassen, die Thematik. Und ist in diese Richtung sehr intensiv noch weitergegangen und hat die heutige Sprachwerkstatt hier in Paderborn gegründet, aus dieser Erfahrung heraus. Heute, also wenn ich jetzt überlege und umschaue, es gibt die tollsten pädagogisch aufbereiteten Bücher. Man muss einfach sich damit auseinandersetzen. Es war damals steinig, also für uns zumindest, weil viele der Dinge einfach nicht existierten.
Aber vieles haben Sie besser gemacht und das habe ich auch in einem Zitat nochmal von Ihnen. Prinzipiell möchten Sie die Welt in einem besseren Zustand hinterlassen, als in jenem, in dem Sie sie vorgefunden haben. Rahman Jamal, vielen Dank. Die Zeit ist schon leider vorbei. Wir könnten noch viel länger miteinander sprechen. Ja. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch hier in der WDR 5 Redezeit. Der Mann ohne Muttersprache von Rahman Jamal. Eine sehr witzige, lehrreiche, spannende Lektüre, kann ich sehr empfehlen. Dankeschön, dass Sie uns davon und von Ihrem Leben erzählt haben. Ihnen auch alles Gute weiterhin.
Herzlichen Dank, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
WDR 5